Kapitel 32. Als Miss Dashwood die Einzelheiten dieses Gesprächs an ihre Schwester weitergab, was sehr bald geschah, hatten sie nicht ganz die Wirkung wie erhofft. Nicht, dass es den Anschein hatte, Marianne zweifle irgendwie an der Wahrheit dieses Berichts. Sie hörte sich alles mit gleichbleibender, gehorsamer Aufmerksamkeit an, erhob keinen Einwand, machte keine Bemerkung, versuchte Willoughby nicht zu verteidigen und schien mit ihren Tränen auch anzudeuten, dass sie spürte, dies war unmöglich geworden. Doch obwohl ihr Verhalten Eleanor bewies, dass sie sich der Schuld Willoughbys nun tatsächlich bewusst war, obwohl sie zufrieden registrierte, was dies bewirkte, dass nämlich Marianne Colonel Brandon nicht mehr aus dem Weg ging, wenn er zu Besuch kam, sondern sich mitfühlend und respektvoll mit ihm unterhielt, ja, ihn sogar von sich aus ansprach. Und obwohl sie sah, dass ihre Schwester nicht mehr so maßlos überreizt war wie bisher, erschien sie ihr nicht weniger unglücklich. Sie kam wohl etwas zur Ruhe, aber es war dies eine Ruhe der düsteren Niedergeschlagenheit. Der Verlust von Willoughbys gutem Ruf setzte ihr noch mehr zu als der Verlust seiner Liebe. Die Verführung von Miss Williams und sein Treubruch, das Elend dieses armen Mädchens und die bange Frage, was er dereinst mit ihr selbst vorgehabt haben mochte, nagten so sehr an ihr, dass sie sich nicht überwinden konnte, mit Eleanor über ihre Empfindungen zu sprechen. Und ihr stummes, kummervolles Brüten schmerzte die Schwester mehr, als wenn sie ihren Gram offen immerzu vor ihr ausgebreitet hätte. Die Gefühle oder Worte von Mrs. Dashwood wiederzugeben, als sie Eleanors Brief empfing und beantwortete, hieße nur wiederholen, was ihre Töchter bereits gefühlt und ausgesprochen hatten. Ihre Enttäuschung war kaum weniger bitter als die von Marianne und ihre Empörung womöglich noch größer als die von Eleanor. In rascher Folge trafen lange Briefe ein, in denen sie all ihre Leiden und Gedanken schilderte, ihre bangen Sorge um Marianne Ausdruck verlieh und sie anflehte, diesen Schicksalsschlag tapfer zu ertragen. Wie schlimm musste Mariannes Kummer sein, wenn ihre Mutter von Tapferkeit sprach. Wie verletzend und demütigend musste der Grund für ihren Schmerz sein, wenn sie ihr nicht einfach vorschlug, sich diesem Schmerz hinzugeben. Ohne Rücksicht auf ihr eigenes Wohlbefinden hatte Mrs. Dashwood entschieden, Marianne sei derzeit überall besser aufgehoben als in Barton, wo die ganze Umgebung aufs Heftigste und Schmerzlichste die Vergangenheit wachriefe und ihr unablässig Willoughby vor Augen führte, so wie sie ihn dort immer erlebt hatte. Deshalb empfahl sie ihren Töchtern, den Besuch bei Mrs. Jennings auf keinen Fall abzukürzen. Dessen Dauer sei zwar nie genau festgelegt worden, doch rechne man allseits mit mindestens 5 oder 6 Wochen. Dort gäbe es zwangsläufig vielerlei Beschäftigungen, Sehenswürdigkeiten und Geselligkeiten, die Barton nicht zu bieten habe, und die, so hoffe sie, Marianne überlisten könnten, sich gelegentlich für etwas anderes als nur für sich selbst zu interessieren. Vielleicht sogar für Vergnügungen, auch wenn sie das eine wie das andere jetzt noch verächtlich zurückweise. Sie laufe in der Stadt mindestens ebenso wenig Gefahr, Willoughby noch einmal zu begegnen wie auf dem Land, fand ihre Mutter, da alle, die sich als ihre Freunde bezeichneten, jetzt den Verkehr mit ihm abbrechen müssten. Absichtlich würden sie sich sowieso nicht begegnen. Wenn es aus Unachtsamkeit geschehe, wären sie immerhin nicht überrascht. Und ein zufälliges Zusammentreffen sei im Londoner Gedränge sogar weniger wahrscheinlich als in der Abgeschiedenheit von Barton, wo er vielleicht sogar genötigt sei, sich blicken zu lassen, sobald er nach seiner Hochzeit jenen Besuch in Allenham abstatten würde, den Mrs. Dashwood anfangs als mögliches Ereignis vorhergesehen hatte und nun schweren Herzens mit Bestimmtheit erwartete. Doch sie hatte noch einen anderen Grund, weshalb sie wünschte, ihre Kinder möchten bleiben, wo sie waren. Ihr Stiefsohn hatte ihr brieflich mitgeteilt, er und seine Frau würden noch vor Mitte Februar in London eintreffen, und sie hielt es für richtig, dass die Mädchen ihren Bruder von Zeit zu Gesicht bekamen. Marianne hatte versprochen, sich vom Urteil ihrer Mutter leiten zu lassen. Daher fügte sie sich diesem widerstandslos, obgleich es ihrem eigenen Wünschen und Hoffen zuwiderlief. Obgleich sie es, da auf Irrtümern begründet, als falsch empfand und die Forderung, sie solle weiterhin in London bleiben, ihr den einzig möglichen Trost in ihrem Unglück nahm, nämlich Nähe und Mitgefühl ihrer Mutter und sie zu einer Gesellschaft und Umgebung verurteilte, die ihr keine Sekunde Ruhe gönnen würden. Es tröstete sie jedoch, dass das, was sie selbst als schlimm empfand, ihrer Schwester guttun würde. Eleanor wiederum, die befürchtete, es werde ihr nicht gelingen, Edward gänzlich zu meiden, tröstete sich mit dem Gedanken, dass ein längerer Aufenthalt zwar ihrem eigenen Glück entgegenstand, für Marianne aber besser sein werde als eine sofortige Rückkehr nach Devonshire. Umsichtig suchte sie die Schwester davor zu bewahren, dass der Name Willoughby vor ihr genannt wurde, und mit Erfolg. Ohne es zu wissen, erntete Marianne die Früchte dieses Bemühens. Denn weder Mrs. Jennings noch Sir John, nicht einmal Mrs. Palmer sprachen ihrer Gegenwart über ihn. Eleanor hätte sich gewünscht, diese Rücksicht erstrecke sich auch auf sie, aber das war aussichtslos. Und sie war gezwungen, sich Tag für Tag ihrer aller Empörung anzuhören. Sir John hatte es nicht für möglich gehalten. Ein Mann, von dem er stets aus gutem Grund das Beste gedacht hatte. Ein so gutmütiger Kerl. Gewiss gab es in ganz England keinen so unerschrockenen Reiter. Nicht zu fassen, diese Geschichte. Er wünschte ihn von Herzen zum Teufel. Um nichts in der Welt würde er jemals wieder ein Wort mit ihm wechseln, egal wo er ihm begegnete. Nein, nicht einmal, wenn sie im Dickicht von Barton 2 Stunden lang auf der Lauer liegen müssten. So ein Schurke. So ein falscher 50er. Erst neulich hatte er ihm einen von Follies Welpen angeboten. Und jetzt das. Mrs. Palmer war auf ihre Weise ebenso erzürnt. Sie war entschlossen, die Bekanntschaft mit ihm sofort aufzukündigen und war nur froh, dass sie ihn überhaupt nie kennengelernt hatte. Sie wünschte sich aus tiefstem Herzen, kaum Magna würde nicht so nah bei Cleveland liegen. Aber so schlimm sei das auch nicht, denn für Besuche sei es im Grunde viel zu weit entfernt. Sie verabscheue ihn so sehr, dass sie beschlossen habe, seinen Namen nie wieder zu erwähnen. Und sie werde jedem, der ihr über den Weg laufe, erzählen, was für ein Tunichtgut er sei. Ansonsten zeigte sich Mrs. Palmers Mitgefühl darin, dass sie nach Kräften sämtliche Einzelheiten der bevorstehenden Hochzeit in Erfahrung brachte und sie an Eleanor weitergab. Sie wusste schon bald, bei welchem Stellmacher die neue Kutsche gebaut wurde, welcher Maler Mr. Willoughbys Porträt anfertigte und in welchem Kaufhaus Miss Grays Brautkleid zu besichtigen war. Verglichen damit empfand Eleanor, die sich durch die lärmende Freundlichkeit der anderen oft bedrängt fühlte, wohltuende Erleichterung über die ruhige und höfliche Gleichgültigkeit Lady Middletons. Welch großer Trost zu wissen, dass sie bei wenigstens einer Person in ihrem Freundeskreis keine Anteilnahme weckte. Welch großer Trost, dass es immerhin einen Menschen gab, der ihr ohne Neugier auf Einzelheiten und ohne Sorge um das Befinden ihrer Schwester gegenübertrat. Jede Fähigkeit wird unter bestimmten Umständen gelegentlich höher bewertet, als ihr dies eigentlich zusteht. Und manchmal war Eleanor von den aufdringlichen Mitleidsbekundungen dermaßen zermürbt, dass sie zu dem Befund kam, gutes Benehmen sei für das Wohlergehen entscheidender als ein gutes Herz. Lady Middleton äußerte ihre Ansicht zu der Geschichte etwa einmal am Tag oder auch zweimal, wenn sehr viel über das Thema gesprochen wurde, indem sie sagte: »Es ist wirklich unerhört!« Und dank dieser wiederkehrenden, wenn auch verhaltenen Gefühlsentladung, war sie imstande, die beiden Mrs. Dashwood nicht nur von Anfang an ohne die geringste Gemütsbewegung zu besuchen, sondern sie sehr bald auch zu besuchen, ohne die Angelegenheit auch nur mit einem einzigen Wort zu streifen. Nachdem sie dergestalt die Würde des eigenen Geschlechts gestärkt, sowie deutlich kritisiert hatte, was am anderen falsch war, fühlte sie sich berechtigt, ihr Augenmerk wieder den eigenen gesellschaftlichen Verpflichtungen zuzuwenden, und daher beschloss sie, wenn auch nicht gerade im Einklang mit Sir John, bei Mrs. Willoughby, die eine ebenso vornehme wie reiche Dame sein würde, ihre Karte abzugeben, sobald diese verheiratet war. Colonel Brandons zartfühlende, unaufdringliche Fragen hingegen waren Miss Dashwood niemals unangenehm. Er hatte sich das Recht, unter 4 Augen über die Enttäuschung ihrer Schwester zu sprechen, durch den wohlmeinenden Eifer, mit dem er sie zu mildern versucht hatte, mehr als verdient. Und so plauderten sie stets vertraulich. Der wertvollste Lohn für seine schmerzlichen Bemühungen, seine vergangenen Kümmernisse und gegenwärtigen Demütigungen aufzudecken, bestand in dem mitleidigen Blick, mit dem Marianne ihn manchmal bedachte. Und in ihrem sanften Tonfall, wenn sie, freilich nicht oft, gezwungen war oder sich selbst zwang, mit ihm zu sprechen. Dies alles zeigte ihm, dass durch sein Bemühen ihre Sympathie für ihn gewachsen war und ließ Eleanor hoffen, sie werde in Zukunft noch weiter wachsen. Mrs. Jennings allerdings, die von alledem keine Ahnung hatte, die nur sah, dass der Colonel so ernst war wie eh und je und dass sie ihn weder bewegen konnte, selbst einen Antrag zu machen, noch dazu diese Aufgabe ihr zu übertragen, zog nach 2 Tagen den Schluss, sie würden wohl nicht schon um Midsommer heiraten, sondern erst an Michaeli. Und am Ende der Woche befand sie, dass es gar nicht zur Hochzeit kommen werde. Vielmehr schien ihr das gute Einvernehmen zwischen dem Colonel und Miss Dashwood nahezulegen, dass Maulbeerbaum, künstlicher Bach und Eibe mit all ihren Vorzügen auf Eleanor übergehen würden. Und so zog Mrs. Jennings Mr. Ferrars eine Zeit lang gar nicht mehr in Erwägung. Anfang Februar, keine 14 Tage nach Willoughbys Brief, hatte Eleanor die schwere Aufgabe, ihrer Schwester mitzuteilen, dass er geheiratet habe. Sie hatte dafür gesorgt, dass ihr persönlich gemeldet wurde, wann die Zeremonie vollzogen war. Denn sie wollte auf keinen Fall, dass Marianne aus den Zeitungen davon erfuhr, die sie jeden Morgen eifrig durchforstete. Sie nahm die Nachricht entschlossen und gefasst entgegen. Sie äußerte sich nicht dazu und vergoss anfangs auch keine Tränen. Aber es dauerte nicht lang, da brachen sie aus ihr heraus, und für den Rest des Tages war sie in einer kaum weniger beklagenswerten Verfassung als zu dem Zeitpunkt, da sie erfahren hatte, dass mit diesem Ereignis zu rechnen sei. Die Willoughbys verließen London gleich nach der Hochzeit. Und da jetzt keine Gefahr mehr bestand, einem der beiden zu begegnen, hoffte Eleanor, dass sie ihre Schwester, die das Haus seit der ersten Hiobsbotschaft nicht mehr verlassen hatte, dazu bewegen könnte, allmählich wieder auszugehen, so wie zuvor. Um diese Zeit tauchten auch die beiden Mrs. Steele, die sich vor kurzem im Haus ihrer Cousine in Bartlett's Buildings eingefunden hatten, wieder bei ihren vornehmeren Verwandten in der Conduit und der Berkeley Street auf und wurden von allen herzlich willkommen geheißen. Nur Eleanor freute sich nicht über ihr Erscheinen. Ihre Anwesenheit quälte sie, und sie wusste kaum, wie sie das überwältigende Entzücken Lucys darüber, dass sie nach wie vor in London seien, angemessen freundlich erwidern sollte.
»Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn ich sie nicht nach wie vor hier angetroffen hätte«, wiederholte sie und hob die Worte deutlich hervor. »Aber ich habe mir das schon gedacht. Ich war mir fast sicher, dass sie London nicht so schnell verlassen, obwohl sie ja seinerzeit in Barton geschworen haben, höchstens 1 Monat zu bleiben. Aber ich habe mir schon damals gedacht, dass sie sich's wahrscheinlich anders überlegen, wenn es soweit ist. Es wäre ja auch zu schade gewesen, wenn sie schon weg gewesen wären, bevor ihr Bruder und ihre Schwägerin kommen. Und jetzt haben sie es bestimmt nicht mehr eilig. Ich bin ungeheuer froh, dass sie nicht Wort gehalten haben.«
Eleanor begriff sehr wohl und musste all ihre Selbstbeherrschung aufbieten, um den Anschein zu erwecken, sie begreife eben nicht.
»Und, meine Liebe?« sagte Mrs. Jennings. »Wie sind Sie gereist?«
»Nicht mit der gewöhnlichen Postkutsche, das kann ich Ihnen versichern«,
erwiderte Miss Steele frohlockend.
»Wir sind die ganze Strecke mit der Eilpost gefahren und hatten einen sehr feschen Kavalier als Begleiter. Dr. Davies wollte nämlich auch nach London, und da dachten wir könnten doch mit ihm zusammen in der Eilpost fahren. Er war sehr nobel. Er hat 10 oder 12 Schilling mehr gezahlt als wir.«
»Oho«, rief Mrs. Jennings, »sehr nett, in der Tat. Ich wette, der Doktor ist Junggeselle.«
»Da haben wir's«, sagte Miss Steele und lächelte geziert. »Alle machen sich über mich lustig wegen dem Doktor, und ich habe keine Ahnung, warum. Meine Cousinen sind fest überzeugt, ich hätte eine Eroberung gemacht, aber ich für meinen Teil kann nur sagen, ich denke nicht mal von 12 bis Mittag an ihn.«
»Jesus, da kommt ein Kavalier, Nancy«, sagte meine Cousine neulich, als sie ihn über die Straße aufs Haus zugehen sah. »Mein Kavalier, also wirklich«, habe ich gesagt. »Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der Doktor ist doch nicht mein Kavalier.«
»Ja, ja, das sagen sie so. Hilft aber nichts. Der Doktor wird das Rennen machen, das sehe ich schon.«
»Davon kann keine Rede sein«, erwiderte ihre Cousine bemüht ernst. Und bitte widersprechen Sie, wenn Sie hören, dass jemand sowas behauptet.«
Mrs. Jennings konnte sie beruhigen. Sie versicherte ihr umgehend, sie werde ganz bestimmt nicht widersprechen. Und Miss Steele war restlos glücklich. Nachdem Lucy eine kleine Pause im Austeilen feindseliger Seitenhiebe eingelegt hatte, legte sie nun noch einmal nach.
»Miss Dashwood, Sie ziehen doch vermutlich zu Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin um, wenn Sie nach London kommen.«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Aber bestimmt doch.«
Eleanor wollte ihr nicht den Gefallen tun, weiter zu widersprechen.
»Wie wunderbar, dass Mrs. Dashwood Sie beide so lange entbehren kann.«
»Lange, also wirklich«, protestierte Mrs. Jennings. »Sie sind doch gerade erst angekommen.«
Damit war Lucy zum Schweigen gebracht.
»Wie bedauerlich, dass Ihre Schwester nicht da ist, Miss Dashwood«, sagte Miss Steele. »Wie bedauerlich, dass sie sich nicht wohlfühlt.«
Marianne war aus dem Zimmer gegangen, als die beiden kamen.
»Zu gütig. Auch meine Schwester bedauert es sehr, dass ihr das Vergnügen entgeht, sie zu empfangen. Aber in letzter Zeit wird sie von schlimmen, nervösen Kopfschmerzen geplagt. Und da fühlt sie sich irgendwelcher Geselligkeit oder Konversation nicht gewachsen.«
»Ach du liebe Zeit, das ist ja furchtbar schade. Aber so alte Freundinnen wie Lucy und mich, uns wird sie doch wohl sehen wollen. Wir würden auch kein Wort sprechen.«
Überaus höflich lehnte Eleanor diesen Vorschlag ab. Ihre Schwester habe sich vielleicht hingelegt oder sei im Morgenmantel und könne deshalb nicht zu ihnen herunterkommen.
»Ach, wenn das alles ist«, rief Miss Steele, »wir können genauso gut zu ihr hinaufgehen.«
Diese Unverschämtheit war zu viel für Eleanors Langmut. Miss Steele in ihre Schranken zu weisen, blieb ihr allerdings erspart, weil schon Lucy ihr einen scharfen Tadel erteilte, der zwar wie so oft die Umgangsformen der einen Schwester in wenig schmeichelhaftem Licht erscheinen ließ, aber immerhin dazu diente, die der anderen zu mäßigen. Kapitel 33. Nach einigem Widerstreben gab Marianne eines Morgens den Bitten ihrer Schwester nach und willigte ein, mit ihr und Mrs. Jennings für eine halbe Stunde auszugehen. Sie stellte aber ausdrücklich die Bedingung, keine Besuche abstatten zu müssen. Sie werde sie nur zu Grace in der Sackwell Street begleiten, wo Eleanor über den Umtausch einiger altmodischer Schmuckstücke ihrer Mutter verhandeln wollte. Als sie vor der Ladentür hielten, fiel Mrs. Jennings ein, dass am anderen Ende der Straße eine Dame wohnte, die sie kurz aufsuchen wollte. Und da sie bei Grace nichts zu besorgen hatte, wurde beschlossen, sie würde, während ihre jungen Freundinnen einkauften, diesen Besuch machen und sie danach wieder abholen. Die Mrs. Dashwood stiegen die Stufen zum Laden hinauf, fanden aber drinnen so viele Kunden vor, dass niemand zu ihrer Bedienung frei war und sie warten mussten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich an dasjenige Ende der Theke zu setzen, an dem es voraussichtlich am schnellsten weitergehen würde. Dort stand ein einzelner Herr, und wahrscheinlich hegte Eleanor die stille Hoffnung, er werde sich aus Höflichkeit herausgefordert mit seinem Anliegen beeilen. Doch sein kritischer Blick und erlesener Geschmack behielten die Oberhand über die Höflichkeit. Er gab gerade eine Zahnstocherdose für sich in Auftrag. Und bis deren Größe, Form und Verzierung festgelegt waren, die schließlich, nachdem er eine Viertelstunde lang sämtliche im Laden vorrätigen Zahnstocherdosen beäugt und erörtert hatte, nach seinen eigenen originellen, fantasievollen Vorschlägen gestaltet wurden, blieb ihm keine Zeit, den beiden Damen mehr Beachtung zu schenken, als sich in 3, 4 dreisten Blicken unterbringen ließ. Eine Art von Aufmerksamkeit, die dazu führte, dass sich seine Gestalt und sein Gesicht Eleanor genau einprägten. Er war von eindrucksvoller, ungekünstelter, gediegener Bedeutungslosigkeit, wenn auch nach der neuesten Mode herausgeputzt. Marianne blieben ungute Gefühle wie Geringschätzung und Missbilligung angesichts dieser unverschämten Musterung ihrer Gesichtszüge und seines schnöselhaften Benehmens bei der Entscheidung über die diversen Scheußlichkeiten der diversen ihm zur Begutachtung vorgelegten Zahnstocherdosen erspart, weil sie all das gar nicht wahrnahm. Sie vermochte sich in Mr. Grays Laden ebenso auf ihr Innenleben zu konzentrieren und alles zu ignorieren, was rings um sie geschah, als läge sie in ihrem Schlafzimmer. Endlich hatte er sich entschieden.
Das Elfenbein, das Gold, die Perlen, alles wurde bestellt. Und nachdem der Herr den Tag genannt hatte, bis zu dem er äußerstenfalls ein zahnstocherdosenloses Dasein zu führen gewillt war, zog er gemächlich und sorgfältig seine Handschuhe an, warf den Mrs. Dashwood noch einmal einen Blick zu, der Bewunderung eher zu fordern als zu zollen schien, und schritt mit der selbstzufriedenen Miene echter Dünkelhaftigkeit und gespielter Gleichgültigkeit von dannen. Eleanor verlor keine Zeit, ihr Anliegen vorzubringen, und sie war schon fast fertig, als sich neben ihr ein weiterer Herr einfand. Sie drehte den Kopf, sah ihm ins Gesicht und stellte überrascht fest, dass es sich um ihren Bruder handelte. Ihre gegenseitige Wertschätzung und die Freude über die Begegnung waren gerade groß genug, um in Mr. Grays Geschäft glaubwürdig zu wirken. John Dashwood war das Wiedersehen mit seinen Schwestern durchaus nicht unangenehm. Sie ihrerseits fanden es sogar ganz erfreulich, und seine Fragen nach ihrer Mutter klangen respektvoll und aufmerksam. Eleanor erfuhr, dass er und Fanny seit 2 Tagen in der Stadt waren. »Ich hätte euch gestern zu gern besucht«, sagte er. »Aber es war mir nicht möglich, denn wir mussten mit Harry die wilden Tiere in der Menagerie von Exeter Exchange besichtigen. Und den Rest des Tages verbrachten wir mit Mrs. Ferrars. Es hat Harry ungemein gefallen. Heute Vormittag hatte ich fest vor, euch zu besuchen, wenn ich ein halbes Stündchen Zeit hätte erübrigen können. Aber es gibt immer so viel zu erledigen, wenn man wieder in der Stadt ist. Jetzt bin ich hier, um für Fanny ein Siegel zu bestellen. Aber morgen kann ich bestimmt in der Berkeley Street vorbeischauen und eure Freundin Mrs. Jennings kennenlernen. Sie soll eine sehr vermögende Frau sein. Und die Middletons auch. Ihr müsst mich ihnen vorstellen. Sie sind ja mit meiner Stiefmutter verwandt. Deshalb wird es mir ein Vergnügen sein, ihnen meine Aufwartung zu machen. Ich habe gehört, dass sie euch auf dem Land ganz vortreffliche Nachbarn sind. Ja, wirklich vortrefflich. Es ist nicht zu sagen, wie aufmerksam und eingehend sie sich um unser Wohlergehen kümmern. Das freut mich außerordentlich, muss ich sagen. Wirklich außerordentlich. Aber so sollte es sein. Es sind sehr vermögende Leute. Sie sind mit euch verwandt. Da kann man mit Fug und Recht alle Höflichkeit und Gefälligkeit erwarten, die euer Dasein erfreulich gestalten. So seid ihr also in eurem kleinen Landhäuschen höchst behaglich untergebracht und es fehlt euch an nichts. Edward hat uns das Haus aufs Reizendste geschildert. Es sei das perfekteste Cottage aller Zeiten, sagte er. Und ihr scheint euch über die Maßen wohlzufühlen. Das zu hören war uns eine große Genugtuung, das versichere ich euch. Eleanor schämte sich ein wenig für ihren Bruder und war froh, dass sie eine Antwort erspart blieb, weil nun Mrs. Jennings Diener erschien und meldete, seine Herrin warte vor der Tür auf sie. Mr. Dashwood begleitete sie noch die Stufen hinunter, wurde Mrs. Jennings am Kutschenschlag vorgestellt, verlieh erneut seiner Hoffnung Ausdruck, er werde morgen gewiss imstande sein, bei ihnen vorbeizuschauen, und verabschiedete sich. Er absolvierte seinen Besuch, wie es sich gehörte. Dass ihre Schwägerin nicht mitgekommen war, entschuldigte er mit einer Ausrede. Sie sei dermaßen mit ihrer Mutter beschäftigt, dass sie einfach keine Zeit habe, irgendwo anders hinzugehen. Mrs. Jennings versicherte ihm indes sogleich, sie gebe nichts auf Förmlichkeiten. Schließlich seien sie alle Cousinen oder so etwas Ähnliches. Sie werde Mrs. John Dashwood auf jeden Fall sehr bald besuchen und ihre Schwägerinnen gleich mitbringen. Er gab sich seinen Schwestern gegenüber ruhig, aber durchaus freundlich. Zu Mrs. Jennings war er aufmerksam und höflich, und als kurz nach ihm Colonel Brandon auftauchte, beäugte er ihn mit einer Neugier, die zu besagen schien, jetzt brauche er nur noch zu wissen, ob er reich sei. Dann könne er auch ihm mit entsprechender Höflichkeit begegnen. Nach einer halben Stunde bat er Eleanor, mit ihm in die Conduit Street zu gehen und ihn Sir John und Lady Middleton vorzustellen. Das Wetter war ungewöhnlich gut und sie willigte gern ein.